Ihr hört EZ Brain Food,
den Podcast über Cyberbedrohungen,
Technologien und deren Alltagsnutzen.
Von und mit Steph
und Micha. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge von EZ Brain Food. Michael und ich sitzen mal wieder zusammen und heute wollen wir über das Thema künstliche Intelligenz sprechen. Ätestens wahrscheinlich seit ChatGPT und anderen KI-Modellen, die jetzt so aus dem Boden sprießen, ist das Thema wieder in aller Munde. Und wir wollen uns ein bisschen genauer damit beschäftigen und natürlich auch uns fragen, was das jetzt genau in Bezug auf Cybersicherheit für eine Relevanz hat. Meine erste Frage, Micha, ist, es wird immer sehr, also alles ist irgendwie jetzt künstliche Intelligenz. Also kannst du uns erstmal ein bisschen an den Begriff heranführen und vielleicht auch aufzeigen, was es da für Unterschiede gibt zwischen verschiedenen Modellen oder auch einfach Machine Learning, was ja auch ein Begriff wird, der häufig synonym verwendet wird. So, klär uns erstmal ein bisschen begrifflich auf, bitte.
Ja, ist ja ein breites Feld, ne? Also eine sehr große Frage, auch von mir erstmal hallo. Ich habe ja gesagt, wenn wir mit der Folge, eben mit dem Titel, den wir haben, dann keine Klicks kriegen, dann weiß ich es auch nicht, weil KI ist ja im Moment das Thema. In jeder Handywerbung steht ja, wie viel KI und wie viel KI-Möglichkeiten in den verschiedenen Geräten drin sind und dass die CPUs ja optimiert sind für KI. Du findest es quasi an jeder Ecke. Also ich frage mich eben dementsprechend, wann es den Schokoriegel gibt, der das auch nochmal unterstützt, um das mal ein bisschen zu relativieren, weil du hast natürlich recht. Künstliche Intelligenz ist ein weit gefasstes Feld und sehr, sehr häufig wird es auch technologisch verwechselt mit Machine Learning, großer Unterschied im Übrigen. Und auch beim Thema KI gibt es ja eben einen großen Unterschied über das, was wir eigentlich reden oder das, was eben so der normale Haushalt so quasi im Moment mitbekommt, das jetzt auf einem Mobilgerät ist oder auf Notebook-Serien, die rauskommen, oder eben dementsprechend auch vielleicht, was du schon gesagt hast, ChatGPT oder DALI oder andere generative KIs. Da geht es nämlich immer darum, dass KIs genutzt werden, um generativ tätig zu werden, also Ergebnisse zu produzieren aufgrund einer großen Datengrundlage. Ob das jetzt Bilder sind oder Texte oder ähnliche Dinge, das sei mal dahingestellt. Meistens geht es ja um dieses Thema Large Language Models, ne? Also dem textbasierte Informationen dem User zur Verfügung zu stellen. Und da gibt es eben sehr gute und auch weniger gute Beispiele, die genutzt werden können. Viele haben auch noch gar keine Vorstellung davon, wie sie es wirklich einsetzen sollen, für sich gewinnbringend und oder vielleicht auch dem kreativer zu sein als vorher. Ich weiß natürlich auch, dass sehr viele Leute Angst davor haben. Wir kriegen das ja auch in unserem Umfeld mit. Sagen, KI kann auch super gefährlich sein. Da stimme ich zum Teil zu, weil logischerweise auch Cyberkriminelle KI einsetzen, um eben ihre Angriffe zu verbessern oder auch die Anzahl der Möglichkeiten zu maximieren, wie ich eben zum Erfolg komme. Aber da können wir gleich nochmal ein bisschen drüber reden. Mhm. Es gibt einfach so mehrere Bereiche von KI, die häufig verwechselt werden. Also ich glaube, es gibt so ein paar Beispiele. Vor 10, 15 Jahren war das Thema schon mal sehr aktuell. Und da gab es ja in Anführungsstrichen Supercomputer, die super gut Schach spielen konnten oder Go, also das chinesische Spiel. Und verschiedene Sachen, wo man sagt, die KI ist bald nicht mehr zu schlagen. Dabei ist das eher so ein Thema, zigtausende, hunderttausende Spielzüge gleichzeitig berechnet werden können und dann statistisch einfach der beste Spielzug genutzt wird. KI würde bedeuten, dass dann dementsprechend auch 10 oder 15 Züge im Voraus alles berechnet wird und dann eine Strategie dazu entwickelt wird, wo will ich eigentlich hin? Das wäre dann eher künstliche Intelligenz. Und das, was wir heute benutzen, ist eigentlich alles generative KI oder Large Language Models, die das interpretieren, was wir eingeben und dann eben ein vernünftiges Ergebnis auskippen. Manchmal auch nicht.
Okay, du hast schon ein bisschen anklingen lassen, dass auch Cyberkriminelle das nutzen können natürlich. Mhm. Wir als Cybersicherheitsunternehmen, wir arbeiten natürlich viel im digitalen Raum. Da liegt es natürlich nahe, dass auch wir viele Berührungspunkte mit KI haben. Aber kannst du das nochmal ein bisschen konkreter fassen? Also welche Rolle künstliche Intelligenz für so ein Cybersicherheitsunternehmen oder für die Cybersicherheit generell bedeutet oder welche Rolle die spielt. So.
Ich glaube, dass du mit ab einer gewissen Stufe an Informationssicherheit auch an KI-Funktionalitäten nicht mehr unbedingt vorbeikommst, gerade in Zukunft, weil ich sag mal, diese ganzen Themen immer komplexer werden. Also nicht nur die Anzahl der Vektoren, die angegriffen werden können oder die Schwachstellen, sondern einfach auch die Methodiken und die Landschaften werden ja immer größer und komplexer. Also wer weiß schon, wie viele Applikationen auf meinem Unternehmen dem unterwegs sind und so weiter und so fort. Also es wird immer anspruchsvoller und komplexer und auch der rechtliche Rahmen wird anspruchsvoller. Also was muss ich eigentlich liefern, in welcher Zeit und welche Informationen brauche ich da? Unternehmen ab einer gewissen Größe oder ab einem gewissen Schutzniveau werden einfach gar nicht drum herum kommen, Hersteller oder Dienstleister zu nutzen, die einen Teil auf KI setzen. Und das kann ich auch gleich nochmal ein bisschen konkretisieren, was ich damit meine. Die Notwendigkeit, das zu tun, wird natürlich dadurch beschleunigt, dass auch, wie ich eben schon angedeutet habe, Cyberkriminelle KI nutzen, besser und schneller zu werden. Das ist ja immer so ein Wettlauf auf Zeit, auch für uns als Gegenspieler, der weitergeführt werden muss, weil wir sonst einfach nicht mehr sicher genug sind. Um Beispiel zu nennen, weiß ich gar nicht, ob ich das hier sagen sollte, nicht, dass Leute das ausprobieren, aber es gibt so ein Pendant, sage ich mal, zu ChatGPT, gibt es mehrere von. Eine Variante davon ist WarmGPT. Das ist auch eine generative KI, also ein Large Language Model, das eben gezielt trainiert worden ist mit Malware und Codefunktionen und das am Ende des Tages dafür genutzt wird, eben gezielt für Unternehmen oder für bestimmte Schwachstellen Code zu erzeugen, Schadcode zu erzeugen, der in einem hohen Maße auch erfolgreich sein wird, weil das ganze Thema nicht inhaltsmoderiert ist. Also bei ChatGPT, wenn ich dem jetzt sage, stell mir einen optimalen Plan zusammen, Schadsoftware zu erstellen oder eine Bank zu überfallen oder wie kann ich am besten ein Dokument fälschen, also irgendwas Illegales an dem Tag, dann wird ChatGPT natürlich inhaltsmoderiert sagen, nee, sorry, kann ich nicht machen, mache ich nicht. Das ist eben dementsprechend eingeschränkt. Bei WarmGPT als Beispiel ist das natürlich logischerweise nicht so. Es gibt keine Inhaltsmoderation und das Ding weiß halt sehr, sehr viel auch über Sicherheitssoftware und kann dann eben, ich sag mal, die Ressourcen, die ein Cyberkriminelle haben, massiv verbessern und dann beschleunigen, sodass Angriffe eben schneller auf bestimmte Zero-Day-Schwachstellen abzielen können oder auf bestimmte Branchen, wo man eben weiß, hey, da gibt's jetzt im Moment was ist erfolgsversprechend, weil viele nutzen das. Oder da gibt's irgendeine neue Software-Version von irgendeinem Zulieferer, die kann ich gegebenenfalls ausnutzen. Also diese Supply-Chain-Angriffe, die wir kennen. Und da geht's ja auch darum, das in sehr kurzer Zeit eben zu machen. Und das wird eben ganz massiv genutzt, um eben, ja, mal schneller zum Erfolg zu kommen und bestimmte Dinge auszunutzen, bevor das eben geschlossen ist, so eine Schwachstelle. Nur so als Beispiel.
Ja, und das ist ja, glaube ich, auch eine Angst von vielen, dass quasi KI allein ausreicht, um Schadsoftware zum Beispiel zu erstellen. Also braucht es da den Kriminellen überhaupt noch oder zumindest den Kriminellen, der sich mit IT auskennt? Oder reicht es, wenn du einen mit krimineller Energie hast, der halt weiß, welche KI er befragen muss? Wird dadurch auch die Anzahl an Kriminellen, die sich auf diesem
auf dem Level meinst du bewegen, ja?
Die tatsächlich die digitale Kriminalität für sich entdecken, wird es einfach größer durch KI? Oder würdest du sagen, es ist ja schon auch bei ChatGPT so, wie du schon gesagt hast, je nachdem, wie man die Anfragen formuliert, kriegt man auch die Antworten raus. Also es ist schon auch noch ein bisschen nutzerabhängig, wie brauchbar wirklich dann die Inhalte sind. Gilt das Gleiche quasi auch für so Schadcode? Oder würdest du sagen, vielleicht in, weiß ich nicht, 5 Jahren oder noch kürzer ist es auch sogar so gut, dass man wirklich eigentlich gar keine Ahnung von Programmierung oder was auch immer haben muss und man kann so ein Tool nutzen und die Schadsoftware losschicken quasi?
Also es gibt da keine offiziellen Zahlen, also keine, die mir eben dementsprechend bekannt wären. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass mehr Leute motiviert sind, das einfach mal auszuprobieren, wenn ich eben diese kriminelle Energie mitbringe. Ich sag mal, bei ausländischen APT-Gruppen und Gruppierungen, die wir kennen, wird das nicht nötig sein, weil die haben genug Fachwissen. Ist aber genauso eben wie bei Dali und bei ähnlichen Dingen. Du kannst eben ein Ölbild nicht malen. Ja, du weißt aber, du kannst formulieren, was du willst, und dann kriegst du vielleicht auch ein einigermaßen gutes Ergebnis. Vielleicht hat das Bild aber dann auch 6 Finger, das weißt du nicht so genau, ja. Das ist bei generativer KI in dem Bereich natürlich genauso. Jemand, der gar keine Ahnung hat, der kann sicherlich irgendwas zusammenbauen. Das ist vielleicht erfolgreich, vielleicht nicht. Wenn ich im weiteren Sinne aber nicht genau weiß, was so ein Chartcode macht und wie ich ihn dann transportiere oder wie ich dann eben das Ganze komplettiere, dann wird es mir vielleicht nicht helfen. Also ich würde sagen, ja, die Chance ist schon da, dass mehr Leute das ausprobieren. Ob die damit erfolgreich sind oder nicht, ist eine andere Frage. Aber es ist schon eine massive Zeitersparnis. Vor allem dann, wenn ich eben gezielt formulieren kann, was ich eigentlich erreichen will, abhängig von den Informationen, die ich vielleicht von meinem Opfer oder von der Branche eben dementsprechend habe.
Ne? Ja.
Das ist eben so die Notwendigkeit, so dass wir eben auch bestimmte Dinge einsetzen. Wir sprechen ja immer von Nutzwert. Und ich glaube, gerade in dieser komplexen Welt, die wir haben, kann KI auch für unsere Lösung oder wird KI für unsere Lösung nutzt, um ja das ein bisschen zu simplifizieren und auf den Punkt zu führen, was eigentlich gerade genau passiert und was ich am besten machen kann, damit ich eben möglichst schnell verstehe, was vor sich geht.
Okay, das heißt, auch wir nutzen KI. Wie ist das denn? Ist ESET jetzt auf den Hype aufgesprungen oder du hast schon angedeutet, es gibt auch schon länger Modelle, die quasi wie zum Beispiel das Machine Learning oder Large Language Models, die eingesetzt werden. Wie ist es bei ESET? Kannst du uns da so einen kleinen Abriss geben?
Ja, ich könnte theoretisch auch einen großen Abriss davon machen, denn ich sag mal, wir beschäftigen uns ja klassisch schon sehr, sehr lange mit solchen Themen. Also ich glaube, vor 20 Jahren hieß das noch neuronale Netze, da sagt heute keinem mehr was. Aber mit dem Thema Machine Learning, also Modelle, in die ich eben Daten einkippe und dann Auswertungen fahre und dann wieder zu einem anderen Ergebnis komme, also quasi um bestimmte Ergebnisse zu erzielen, das machen wir schon sehr, sehr lange. Es gibt auch kleinere KI-Modelle, die sogar auf den einzelnen Endpoints laufen, nämlich dann, wenn Verhaltensanalysen gemacht werden. Wir machen ja in sehr vielen Schichten eben eine Verhaltensanalyse von Chartcode und dazu brauchst du natürlich eine gewisse Intelligenz, die dann auch entscheiden kann, hey, das, was hier jetzt passiert, das ist tatsächlich schadhaft oder das wird wahrscheinlich im nächsten Schritt Folgendes werden und das dann dementsprechend auch erkennt und dann kommt wieder Machine Learning zugute. Also wo wird das einklassifiziert, was wird das für ein Angriff, beziehungsweise kennen wir schon Teile von Chartcode und da kommen dann wieder andere Modelle zum Einsatz. Ne? Also was die Bewertung angeht und die Erkennung angeht, da nutzen wir eben beide Technologien. Ich glaube aber, dass es viel wertiger ist, dass ich Komplexität, sage ich mal, in dem, was heute an Angriffsthematiken dann eben passiert, also ich glaube so ein bisschen das Thema Endpoint Detection und Response sollten wir da anschneiden. Da wird es nämlich interessanter, weil bei dem, was ich bisher erzählt habe, kommt der Benutzer ja mit dem KI und Machine Learning Techniken, die wir einsetzen, gar nicht in Berührung, weil er nicht sieht, was da passiert. Mhm. Er muss also darauf vertrauen, dass die Modelle und die Möglichkeiten, die wir haben, eben bestmöglich für ihn funktionieren. Wenn es um das Thema Endpoint Detection und Response geht oder auch Managed Detection und Response, da sind die Möglichkeiten dann natürlich A, vielfältiger und B, natürlich viel besser sichtbar für denjenigen, der das einsetzt. Und das ist, glaube ich, das, worauf wir auch gleich mal einmal im Detail nochmal eingehen sollten. Was bringt mir das eigentlich am Ende des Tages?
Ja, da müsstest du vielleicht auch nochmal kurz erläutern, was genau das Endpoint Detection and Response ist und was es auch im Unterschied zur klassischen Endpoint Security ist.
Hast du natürlich recht. Soll heute nicht Thema werden. Endpoint Detection und Response ist quasi aufgebaut eben auf den Schutzmechanismen, die ich auf Endgeräten habe. Eine, ja, ich fasse es immer ganz gerne zusammen in Anomalieerkennung. Ja, dass ich eben sage, bestimmte Schwachstellen werden hier ausgenutzt. Das kann eben ein Endpoint nicht entscheiden oder es werden Technologien eingesetzt. Wir sprechen hier über so über Living of the Land Themen, also dass Tools eingesetzt werden von Windows zum Beispiel oder Standard-Tools von Windows, die aber wiederum darauf hinweisen, dass es ein maliziöses Thema ist oder dass ich gerade gehackt werde oder dass jemand sich auf meinen Systemen bewegt, dass da irgendwelche Remote-Zugriffe passieren von außen, die dann eben dementsprechend schadhaftes Verhalten zeigen, dass da irgendjemand was tut, was nicht üblich ist. Also um mal ein paar Beispiele zu nennen, ist Diese Exchange-Lücke, die wir vor 2 Jahren mal hatten, wo der Server angegriffen worden ist und von dem Mail-Server oder auch von anderen Servern eben dementsprechend aufs Netzwerk zugegriffen worden ist. Es gibt eben Dinge, die nicht normal sind. Also ein Mail-Server macht eben nicht bestimmte Verbindungen zu IPs auf oder macht irgendwelche Remote-Verbindungen innerhalb des Netzwerks und, und. Und all das kann eine Endpoint-Lösung nicht erkennen, weil das legitime Vorgänge sind im Betriebssystem. Ja. Aber das Verhalten an sich, also das, was da passiert, ist nicht normal. Oder genauso, wenn ich jetzt irgendwo eine Command-Line aufmachen würde oder eine PowerShell auf meinem System aufmachen würde und könnte auf einmal irgendwie 400 Zeichen pro Sekunde schreiben, dann wäre das auch nicht normal. Ist auch eine Anomalie, ja. All das kann eben so ein System erkennen und dann dementsprechend auch reporten und überwachen und den Teilen eben automatisch einschränken und verhindern. Wichtig ist aber, dass ich eine gewisse Sichtbarkeit erziele, ob das jetzt in meinem System ist oder außerhalb, also ob die Geräte unterwegs sind oder nicht, also ob in meinem Netzwerk oder nicht, spielt an der Stelle dann mal keine Rolle.
Und wo kommt da die KI ins Spiel?
Das ist relativ umfangreich eigentlich. Also natürlich gibt es auch wiederum eine gewisse KI-Komponente, die eben feststellt, ist das jetzt ein anormales Verhalten oder nicht? Also da gibt es ja Standardregeln erstmal, die so ein System mit sich bringt, wenn ich das in Betrieb nehme, sind glaube ich vor 2 Wochen auf der Messe habe ich nochmal nachgeschaut, das sind aber 1100, 1200 Standardregeln, die verfasst worden sind, um zu sagen, das ist eine Anomalie, das muss genauer angeschaut werden, wenn das angefasst wird oder nicht. Da gibt es natürlich KI, die wiederum nicht sichtbar ist, die dann eben beurteilt, wird dieser Alarm ausgelöst oder nicht. Und dann gibt es wiederum generative KI und da wird es eigentlich spannend, weil das ist eben das, was sichtbar ist. Dass wenn ich einen Vorfall habe, wir sprechen ja immer von so einem tollen Wort wie Incidents, dass dieser Incident dann zusammengefasst werden muss, weil es gibt viele, viele Meldungen, die damit zusammenhängen in sehr kurzer Zeit. Das sind meistens nicht gut lesbar oder gut zusammenfassbar für einen Menschen, wenn er weniger Erfahrung hat mit verschiedenen Angriffsszenarien. Sondern dass das System erstmal sagt, hey, das ist ein Incident, hier gibt es viele Meldungen, das fasse ich erstmal in einen Incident zusammen, weil das gehört thematisch oder in der Aktivität zusammen. Und dann gibt es 2 Möglichkeiten. Also erstmal gibt es die Sache, das grafisch darzustellen, also ein Bild zu schaffen, wo ich sehe, wie dieser Angriff genau begonnen hat. Vielleicht ist er auch schon gestoppt, dementsprechend automatisiert. Also dass ich sehen kann, was ist genau passiert. Und kann mir dann die einzelnen Steps in Grafik, also bildlich anschauen, was es mir natürlich viel einfacher macht zu begreifen, was da passiert. Aber es gibt auch immer bei Incidents eine textliche Beschreibung. Das macht auch wiederum generative KI, die mir dann zusammenfasst in einer sehr kurzen Form, was haben wir da erkannt und was ist da genau passiert und was ist da gemacht worden und womit ist das vielleicht in Verbindung zu bringen, also auch weiterführende Informationen über das MITRE-ATT&CK-Framework zur Verfügung zu stellen, also bestimmte Möglichkeiten zu sehen, aha, das ist eine Technologie, die ist schon bekannt oder ist eine Technik, die ist da genutzt worden, dass jeder das eben sehr schnell verstehen kann, was genau ist da eigentlich passiert, weil das kann auch extrem komplex sein. Und da ist es eben sehr, sehr wichtig, dass ich da auf den Punkt komme und sage, okay, da ist Folgendes passiert und ich verstehe auch, was da eben dir gezeigt wird. Und dann geht es natürlich dementsprechend noch weiter. Ich glaube, da wärst du auch gleich noch drauf gekommen mit einem Produkt beziehungsweise mit einem Feature, das es jetzt seit jetzt muss ich mal aufs Datum gucken, gutes halbes Jahr, dreiviertel Jahr gibt, den AI Advisor, der dann auch nochmal beim Thema Endpoint Detection und Response zum Tragen kommt, aber auch bei unseren Threat Intelligence Informationen, die wir haben.
Okay, und führe gerne aus, was ist der AI-Advisor, was macht der, was kann der, was bringt der dem Nutzer?
So. Also ich habe gedacht, du hast vielleicht noch eine andere Frage dazu. Aber wenn wir da gleich weitermachen, dann ist es ja so, wenn ich so ein Incident sehe und mir da eben bestimmte Fragen stelle, also was sollte ich jetzt genau machen, wo war da die Schwachstelle, wie haben die das geschafft, bestimmte Sachen silent zu installieren oder bestimmte andere Schritte zu machen, dann kann ich natürlich all das in den Rohdaten angucken. Ich kann mir den Incident angucken, die einzelnen Meldungen angucken. Ich kann in den Prozessbaum reingehen und kann auf Millisekunden natürlich auch weiter forschen, was man früher in der Forensik natürlich auch häufig gemacht hat. gesagt hat, ah, was ist da genau gemacht worden und ab wo ist es dann eben schadhaft und was haben die genau versucht, wie sah die Command Line aus, was haben die da gemacht, und dann habe ich immer tiefer gegraben dementsprechend und bin dann zu einem Ergebnis gekommen oder auch nicht. Und wie ich ja schon gesagt habe, so komplex wie Angriffe heute sind und perfide, ist es eben so, dass das selbst für jemanden, der gut ausgebildet ist, immer schwerer wird, weil du brauchst ja auch diese kontinuierliche Fortbildung, damit du dranbleibst. Was sind neueste Techniken? Was sind neueste Themen, die da aufkommen? Und da immer am Ball zu bleiben, wird immer schwerer, weil das immer komplexer und schneller wird, das Ganze. Und da kommt natürlich dann sowas wie der AI-Advisor zum Tragen. Der läuft dann nur, wenn wir jetzt von EDR sprechen, nur auf dem System des Unternehmens oder der Organisation. Und dem kann ich dann gezielt Fragen stellen und sagen, wie hat das genau angefangen, auf welchem Gerät oder welche Schwachstelle ist da genutzt worden, die Command Line, die da benutzt worden ist, wohin führt die, beziehungsweise was löst die genau aus, wo kann ich das nachlesen in bestimmten Informationen, kann ich dafür eine Regel erstellen, dass ich das in Zukunft eben automatisiert abblocke. All das kann ich eben in Textform dann dementsprechend mit dazuziehen. Ich kann mir also den AI-Advisor aufmachen, wie einen, ich sag mal, sehr professionellen, erfahrenen SOC-Analysten, den ich da eben zur Seite habe, und kann dem Fragen stellen, bis eben hin zu Regeln schreiben lassen und oder Zusammenfassungen erstellen lassen, die ich vielleicht auch reporten muss, dem Management gegenüber oder an irgendjemanden, der später mal ein Audit bei mir macht, sodass ich genau erklären kann, was ist da passiert, wie haben wir das abgeblockt, an welcher Stelle ist das dementsprechend unterbrochen worden, welche Informationen kann ich noch daraus ziehen, was waren da quasi die einzelnen Indicators of Compromise, wie man das so schön sagt, IOCs, weil da geht es nämlich auch ein bisschen um das Meldewesen, was wir demnächst hier auch immer verstärkt sehen werden im Bereich NIS 2 oder auch in DORA oder in anderen Bereichen, also in gesetzlichen Regulierungen, wo ich dann in sehr kurzer Zeit schon sehr konkret sagen muss, was da passiert ist, welcher Angriffsvektor, war das erfolgreich, war es nicht erfolgreich. Und um das festzustellen und diese Informationen zu bekommen, ist das natürlich extrem hilfreich, wenn ich da so ein System fragen kann, und bringt mir dann sehr schnell verlässliche Ergebnisse. Ne? Mhm. Und was das Thema Gefahren angeht, da wirst du ja wahrscheinlich gleich nochmal drauf kommen. Wie verlässlich sind die Informationen da am Ende des Tages? Ne?
Genau, das wäre wahrscheinlich. Wäre jetzt meine nächste Frage, weil ich muss immer dran denken, ich hatte letztens mit einem Bekannten, dass er hatte irgendeine KI nach Unternehmen in der Stadt gefragt und hatte dann gemeint, irgendwie von den 5 Unternehmen, die ihm genannt wurden, gab es 4 nicht. Da hat quasi die KI halluziniert, sagt man ja, also genau. Frei etwas erfunden, also irgendwas, ne, kreativ erstellt quasi. Wie ist das bei dem AI-Advisor? Also vor allem, wenn man natürlich den bittet, Regeln zu erstellen, nicht, dass er sich einfach irgendwelche Regeln ausdenkt. Also wie ist sichergestellt, dass da wirklich die Informationen, die man kriegt, dass man sich darauf verlassen kann? Genau.
Die Frage halt ist ja immer, wie viel ich dieser KI erlaube, beziehungsweise wie weit ich dem seinen Informationshorizont ausdehne. Es ist ja auch bei den Chat-GPT-Versionen immer ein Stück besser geworden. Ja, aber ein Chat-GPT zum Beispiel hätte Vollzugriff aufs Internet oder auch auf andere Plattformen. Das muss nicht nur Wikipedia sein. Und wir alle wissen, Wikipedia ist zum Beispiel meistens verlässlich, aber auch nicht zu 100%. Ja, also da kann auch mal Blödsinn drinstehen. Nicht hofft, aber es ist nicht garantiert, dass da irgendwie Unsinn drinsteht. Und wenn ich Vollzugriff aufs Internet habe, dann finde ich vielleicht auch Berichte oder Fake News oder irgendeinen Unsinn, den ich dann mit verarbeite, und je nachdem, wie das Modell ist, also wie viel es davon findet, von den richtigen oder falschen, kann es natürlich passieren, dass so eine KI auch halluziniert, wie du sagst, also Sachen dann erfindet, um ein möglichst gutes Ausgabeergebnis zu erzeugen und zu sagen, so, das sieht gut aus, das müsste eigentlich passen, so. Und das ist bei uns nicht der Fall, weil dieser Informationshorizont endet in der eigenen Infrastruktur und mit unseren Expertisen und Erfahrungen. Das heißt, der hat keinen Zugriff aufs Internet, der zieht sich nicht irgendwo Informationen aus irgendwelchen externen Quellen, die wir nicht dementsprechend, also gar nicht aus externen Quellen, weil wir vertrauen dem natürlich genauso wenig. Wir haben aber eine riesige Expertise. Wir haben ja 700, 800 Entwickler und Analysten, die bei uns arbeiten, die natürlich tagtäglich auch Informationen qualifizieren und Doppelungen rausnehmen und da eben ein sehr großes System füttern mit reellen 100% auditierten Informationen, die dann eben auch über Threat Intelligence zur Verfügung stehen für denjenigen, den das interessiert. Darauf basiert eben auch letztlich das Ergebnis des Outputs. Ne? Das ist wichtig, dass wir dann nicht irgend über gewisse Grenzen hinausgehen, weil darauf kann man sich eben genau nicht verlassen. Und wir verlassen uns auf das, was wir wissen. Das ist ausreichend eigentlich, muss man sagen, im Bereich Sicherheit. Wir sind da ja auch führend in den vielen Bereichen der Forschung und Entwicklung. Ich glaube, dass das auch mittlerweile vollumfänglich bekannt ist, dass wir da sehr viel selbst machen und auch nur eigenen Quellcode benutzen zum Beispiel. Das ist nicht ganz uninteressant. Und darum kann das bei uns so nicht passieren. Ich will nicht sagen, dass so eine Analyse nicht auch gegebenenfalls Informationen rauslässt, die ich vielleicht gar nicht unbedingt gebraucht hätte. Aber das hat ja auch was mit dem Prompting zu tun. Und da unterscheidet sich unser System jetzt nicht von einem ChatGPT, also desto besser ich Dinge formulieren kann im Prompting, also desto bessere Fragen ich stelle, desto konkreter ich werde, desto besser werden natürlich auch die Ergebnisse. Das ist einfach nicht zu verheimlichen. Das ist auch eine Sache der Übung. Mir persönlich macht das einen Riesenspaß, damit auch ein bisschen zu arbeiten und den versuchen auszutricksen oder beziehungsweise ihn auch an die Grenzen zu führen. Aber ich glaube, dass es für Kunden eben massiv interessant ist, weil ich einfach das Personal, was so kompetent Dinge zusammenfassen und analysieren kann, das finde ich ja nicht an jeder Ecke. Das ist ja das Problem. Wir haben da sowieso einen Mangel an Fachkräften und da können wir auf jeden Fall einen großen Teil ergänzen beziehungsweise vielleicht sogar vollständig ersetzen, je nachdem, was für einen Service ich da einsetze.
Ja, das bringt mich zum nächsten Thema, weil ja oft auch generell mit KI die Angst besteht, dass Arbeitsplätze gefährdet sind und dass man vieles durch KI ersetzen kann. Wie ist das denn bei der Cybersicherheit auch? Also wir nutzen die ja in vielen Bereichen und kann man auch da, also es ist eigentlich zweigeteilt. Erstens, sind Arbeitsplätze gefährdet für die Entwickler und Experten? Und zweitens, was damit einhergeht, ist KI die Antwort auf alle Fragen in der IT-Sicherheit? Also es gab ja dann auch eine Zeit lang Anbieter, die neue technologische Modelle angepriesen haben und gesagt haben, die Hersteller, die etablierten Hersteller, das ist alles, das brauchst du nicht mehr, das ist alt, das bringt nichts mehr. Also vielleicht kannst du noch mal ein bisschen auf diese Thematik, also was kann KI und braucht es den Menschen überhaupt noch?
Man kann das jetzt kurz oder lang beantworten. Ich versuche mich mal kurz zu halten. Das macht aufgrund der Zeit beziehungsweise auch aufgrund der Aufmerksamkeit sicherlich Sinn. KI ist für uns persönlich immer nur ein Teil dieser mehrschichtigen Umgebung, die wir haben, weil allein kann sie aus unserer oder aus meiner, von meiner Meinung aus nicht tätig sein, weil eben sehr, sehr viele Dinge moderiert beziehungsweise angepasst werden müssen und auch angefüttert werden müssen, die eben auch sehr effektiv sind und die für uns unverzichtbar sind. Also diese menschliche Expertise, die ist bei uns eben auch, die hat einen sehr großen Stellenwert bei uns, weil eben die vorhanden ist. Beim Kunden ist sie vielleicht nicht vorhanden, dann kommen wir auf das Thema Arbeitsplätze wegnehmen. Wenn ich jetzt zum Beispiel so einen Managed Detection and Response Service nutze von uns, da gibt es ja auch einen, der KI-basierend ist, der eben zu einem großen Maße auch für kleinere Kunden oder für den Mittelstand geeignet ist. Und da komme ich eben auf den Punkt, die könnten in einem sehr hohen Maße diese Technologie gar nicht nutzen, weil sie nicht das Personal haben, wenn sie es oder bezahlen können, sage ich mal. Das sind ja auch Fachkräfte, die eben im Gehaltsbereich eben schon sehr hoch angesiedelt sind, weil sie das am Markt bekommen natürlich. Und wenn sie den bezahlen können, ne, also wenn sie das Budget hätten, dann müssen sie auch erstmal einen finden, der da arbeiten möchte. Ja. Und das sind eben Themen, die der Mittelstand im Moment nicht lösen kann. Und darum bieten wir eben zum Beispiel auch Managed Detection and Response Services an, die KI-basierend sind. Das heißt, die KI übernimmt die Entscheidung, wann welche Maßnahmen getroffen werden und wann eine menschliche Komponente vielleicht gebraucht wird. Und erst dann schaut eben Fachpersonal von uns da drauf und sagt, okay, hier ist was, das lässt sich eben nicht alleine durch KI lösen oder nicht sicher, weil ich möchte natürlich jetzt nicht irgendwo ein Produktionssystem vom Netz nehmen, nur weil ich vermute, dass da was passiert. Ihr wisst schon, auf was ich hinaus möchte. Also genau da hat KI eben auch Grenzen, wo ich sage, das möchte ich ganz gerne schon selbst moderieren, das Thema, ja, oder bestimmte Voraussetzungen schaffen. Und da kommt bei uns eben auch wieder die menschliche Expertise mit rein, die dann letztlich auch sagt, ja, das kann ich machen oder das kann ich nicht machen. Oder da muss ich gegebenenfalls auch nochmal eine Regel anpassen. Oder da muss ich im Unternehmen vielleicht nochmal jemanden darauf hinweisen, da gibt es eine Schwachstelle, ein Azubi hat irgendwas gemacht oder irgendjemand hat irgendwas umgestellt, vielleicht wissentlich oder unwissentlich, so dass da eben dementsprechend auch eine Lösung passiert. Aber die KI kann mir eben doch sehr viel abnehmen, was so dieses Standardrauschen und dieses Standardprozedere abnimmt, also diese 24-7-Überwachung, die ich dann ja eigentlich sicherstellen müsste, über Schichtsysteme und oder verschiedenste Arbeitszeitmodelle. Und ich glaube, dass das eine wertvolle Komponente ist, gerade für einen Mittelstand, aber auch für größere Unternehmen. Wir nennen das ja Enterprise. Ne?
Okay. Gut, also wir haben schon viel jetzt erfahren, dass es bei uns in den Produkten zum Teil im Hintergrund quasi viel KI gibt, im Vordergrund für den Nutzer auch. Und das für mich klingt das so der Hauptzweck grundlegend ist wirklich Zeitersparnis, Komplexität verringern, aber im Grunde komplett auf die menschliche Ebene können wir nicht verzichten quasi.
Ja, das ist das, was unsere Meinung ist. Ist ja auch ein schönes Abschiedsfazit schon. Du hast ja auch gut zusammengefasst. Also KI ist aus unserer Sicht eben eine Hilfe für den Nutzer, eine Vereinfachung und auch eine notwendige Ressourcenergänzung in vielen, vielen Bereichen. Und so wollen wir sie einsetzen, eben mit einem gewissen Nutzwert. Da ist ja bei uns immer Nutzwert, das wird man ja auch häufiger hören, wenn man hier den Podcast weiterfolgt. Nutzwert ist eben das Wichtigste für uns. Und von daher nutzen wir es nicht als Hype-Thema. Ich glaube, das als abschließender Satz nochmal. Natürlich kann man das machen und kann das jetzt überall draufschreiben, auf jeden Banner und sagen, wir machen KI. Kann man auch sagen, wir machen seit 20 Jahren KI. Das hat sich schon wieder eingedämmt. Also es gibt kaum noch jemanden, der sagt, wir machen nur KI und den Rest braucht man nicht. Viele haben festgestellt, dass man damit schnell auf die Nase fallen kann. Auch große Hersteller. Und ich kann eben nur dazu raten, sich ein Unternehmen zu suchen, dem man vertraut und das eben viel Erfahrung auch hat im Bereich Technologie. Und wenn man von uns Service nutzen möchte, geht das natürlich. Aber wir haben natürlich auch viele Partner, von denen man Services nutzen kann, die wiederum auch von so einer Technologie profitieren können. Und das dann dementsprechend die eigene Leistung auch ja massiv dadurch fördern können.
Schön. Ich würde sagen, damit haben wir, glaube ich,
alles schon wieder eine halbe Stunde schnell voll. Ja,
genau. Und eine Sache noch, wer sich noch ein bisschen genauer dafür interessiert, wie wir bei ESET das Thema KI in der Vergangenheit, in der Gegenwart und in der Zukunft behandeln oder für uns nutzen, welche Gefahren und Chancen es gibt. Wir haben kürzlich erst ein White Paper veröffentlicht, wo wir das alles ein bisschen genauer aufgeschrieben haben. Das kann man sich anschauen, durchlesen. Ich weiß gerade gar nicht, wo finden wir das denn gerade?
Wir verlinken das einfach hier.
Ja, das ist gut. Das machen wir so.
Das ist das Einfachste, ne?
Genau, dann könnt ihr euch das anschauen und durchlesen und seid noch schlauer als nach diesem Podcast vielleicht hier.
Wird man auf jeden Fall nicht dümmer davon, ne? So ist das meistens.
Ja.
In diesem Sinne, wir freuen uns auf die nächste Folge und auch auf Fragen von euch. Das sollten wir vielleicht nochmal ganz kurz erwähnen. Wie beim letzten Mal, wenn ihr Fragen habt zu gewissen Technologien, die ihr euch immer schon mal gestellt habt oder zu bestimmten Zusammenhängen, dann schreibt uns eine E-Mail an brainfood@ez.com. Wir sammeln die Sachen und in einem der nächsten Folgen werden wir wahrscheinlich schon die erste Kategorie einbauen, wo wir dann eben auch eure Fragen beantworten können. Es sei denn, ihr habt gar keine Fragen, dann lassen wir das sein. Aber wir hoffen, dass da dementsprechend auch ein bisschen Input für uns kommt, was euch interessiert und was ihr eigentlich am Ende des Tages auch von uns sehen und hören wollt. Vielleicht seid ihr danach auch wieder schlauer. In diesem Sinne, bis dann.
Bis dann. Ciao.